Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Zusatzstoffe, die müssen in dem Sinn Wirkungen können auslösen können, weil für das braucht man sie. Und dann gibt es Einzelne, da weiss man genau. Es gibt Leute, die reagieren mit Kopfweh.
Die gleiche Natur ist gesund und gut, ist auch ein bisschen einfacher, oder? Also wir dürfen zum Beispiel kein Senföl einsetzen, weil das einfach giftig ist.
Wir bewegen uns immer mehr in diese komponierten Lebensmittel und haben gar keinen Link mehr zu den ursprünglichen Produkten, wie sie mal gewesen sind. Und das lässt dann natürlich auch Urteilsfähigkeit missen in puncto von Lebensmittelqualität.
Input.
Macht es einmal und ihr werdet staunen. Leset den Beipackzettel von dem Snack, der gerade irgendwo auf dem Tisch umeinander liegt. Emulgatoren, Stabilisatoren, Farbstoff. In Europa, und da gehört die Schweiz einmal dazu, gibt es über 300 so deklarierte Zusatzstoffe. Die allermeisten sind mit E kennzeichnet, eben für Europa und auch für essbar. Die Industrie verdient mittlerweile Milliarden mit diesen Zusatzstoffen, weil unser Essen sie immer mehr braucht. Warum ist das so? Und wie genau kommen die Zusätze in unser Essen hinein? Das finden wir jetzt heraus. Als erstes schauen wir jetzt die Zusatzstoffe an, die vergleichsweise in kleinen Mengen in unserer Nahrung landen, aber eine enorme Wirkung haben. Die Aromen. Mit 1 Kilo Aromastoff kann man etwa 5'000 Liter Getränk aromatisieren. So viel passt in einen ziemlich grossen Öltank rein. Und weil der Konsum von Getränken wie Cola oder Eistee riesig ist, pumpt die Aromaindustrie. Ein Gigant von der Aromatechnik ist Givaudan. Der Schweizer Konzern macht etwa 4 Milliarden Umsatz pro Jahr, über 2 Milliarden davon mit Aromen. Wir gehen ins Aromalabor nach Dübendorf. Dort tüfteln 500 Mitarbeiter und süssen Aromen umeinander. Ein von ihnen ist der Thomas Hefti. Der gelehrte Laborant arbeitet schon seit 40 Jahren bei Givaudan, hat hier seine Ausbildung als Aromatiker gemacht. Das heisst konkret, der feine Mann hat gelernt, über 1'000 Düfte mit seiner Nase zu zerlegen und zu sagen, wie sie sich zusammensetzen.
Was vielleicht ein bisschen speziell ist, man muss können abstrakt mit einem Geruch umgehen. Also ich muss mir können einen Geruch vorstellen. Dass ich weiss, wenn ich irgendeinen Rohstoff sehe, wie schmeckt der, dass ich mir auch kann vorstellen, wie wird das sein, wenn ich zwei Gerüche zusammenmische. Dass ich so kann in einer abstrakten Form mit dem Geruch umgehen.
Wir sind in einem hellen Raum, wo hunderte von Gläschen in Reihe und Glied auf Regal stehen. Eine gewaltige Geruchsexplosion, ein gewöhnungsbedürftiges Gemisch. Keine Ahnung kann ich, was hier genau in der Luft liegt. Kein Wunder, Aromatiker wie der Thomas Hefti arbeiten mit 4'000 unterschiedlichen Geschmackskomponenten, die er wieder zu Aromen zusammensetzt. Der Auftrag dazu kommt von den Lebensmittelherstellern. Die wollen neue Produkte entwerfen, die sich eben auch geschmacklich von den anderen, von den alten, abheben. Aber das reicht nicht, als die Nase von Thomas Hefti so viel zu tun hat und die Bilanz von Givaudan so gut aussieht. Auch unsere moderne Ernährung führt dazu, dass unsere Nahrungsmittel immer mehr Aromen brauchen.
Was sich geändert hat, ist, dass wir mehr halt so Fun-Sachen, Sachen, die einfach Spass machen, Snacks zwischen dir, Zeltchen, Süsswaren, eben auch Getränke konsumiert. Und dort hat es natürlich Aromen drin. Auch bei Convenience-Food, die schon zubereitet sind, wo man Verlust hat in der Herstellung, dort tut man die Verlust mit Aromen wieder ergänzen und versucht allenfalls auch einen besseren Geschmack zu erzielen mit Aromenzugabe.
Können Sie gerade ein Beispiel von jetzt Convenience Food, wo eigentlich durch den Vorgang vom Vorkochen, ich sage es ganz lapidar, Aroma entgönnt, wo man dann wieder durch künstliche Aroma beifügen, anfügen?
Ja, also eben sehr viel ist gegeben durch die Lebensmittelgesetzgebung. Also zum Beispiel eine Konfitüre, die eingekocht ist, damit man sie haltbar hat, dort darf man keine Aroma mehr zusetzen. Das ist so gesetzlich vorgeschrieben. Im Orangensaft, der konzentriert ist, wo man konzentriert transportiert, damit man weniger Transportkosten hat, wo dann wieder rückverdünnt wird. Dort muss man sogar das Aroma, das verlustig gegangen ist, beim Aufkonzentrieren, muss man wieder zusetzen, damit es möglichst wieder schmeckt, wie ursprünglich der Orangensaft einmal geschmeckt hat.
Also muss man eigentlich dann wieder Orangenaroma zufügen?
Ja, das sollte vergleichbar sein nachher, wie vor dem Konzentrieren.
Weil wir immer weniger Lebensmittel in der ursprünglichen Form zu uns nehmen, also eine Orange nicht mehr selber auspressen, sondern auspresst kaufen, müssen immer mehr Aromen wieder zugeführt werden. Damit das, was wir essen, überhaupt noch nach etwas schmeckt. Ausgenommen vom Zufügen von Aromen sind per Gesetz die sogenannten Grundnahrungsmittel, also das Brot, das Fleisch oder die Teigwaren. Der Rest aber ist mit Aromen versetzt. Wer jetzt aber meint, die Aromatik oder Givaudan können zum Beispiel ein Orangen- oder Bananenaroma zack aus dem Ärmel schütteln, der täuscht sich. Ein Aroma kreieren, das ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Denn es geht letztlich darum, die komplizierten Vorgänge von der Natur zu verstehen. Denn die allermeisten von den Aromen haben ihren Ursprung in natürlichen Aromen. Wie also findet man heraus, warum eine Banane wie eine Banane schmeckt? Veranschaulichen soll das eine grosse Tafel, die im Labor an der Wand hängt. Wo man eine Banane sieht, die in einem grossen Glastopf sitzt.
Wir haben einmal das Aroma rausgeholt. Jetzt hier mit einem Headspace-Extrakt. Also den Kopfraum über dieser Banane, die da schmeckt, haben wir abgesogen.
Dass man den Prozess versucht, hörbar zu machen. Man tut die Banane in ein Glas und dann tut man eine Sonde einführen, die dann schmeckt oder den Geschmack vornimmt. Also wie geht das?
Ja, man tut die Luft absaugen. Oder? Wenn man jetzt da die Banane unter dieser Glasglocke hat, dann bildet sich da natürlich eine Atmosphäre, die nach Banane schmeckt. Und diese Atmosphäre tut man absaugen mit Vakuum und tut die aufkonzentrieren, dass man nachher in die Analytik kann, die analysieren. Dort kann man dann in einem Gaschromatograph, das ist ein Gerät, da hat es eine 20 Meter lange, hauchdünne Glaskapillare drin, die noch beschichtet ist. Und wenn man dann den Geruch dort durchlässt, dann werden die einzelnen Moleküle unterschiedlich lang zurückgehalten. Und so tut sich dann das, die Mischung aufteilen in Einzelkomponenten. Jetzt im Fall von der Banane sind es etwa 200, die dann in dem Geruch drin sind.
Das Computerverfahren zerlegt also die Gerüche in ihre einzelnen chemischen Bausteine, die sogenannten Moleküle. Im Fall von der Banane sind es ungefähr 200 von diesen Bausteinen, von diesen Molekülen, die den Geschmack von der Banane ausmachen.
Das ist also eigentlich die kleine Chemiefabrik, wo halt in der Biogenese entstehen die Aromastoffe. Oder während dem Reifeprozess werden auch die Aromastoffe gebildet. Und das ist sehr komplex.
Ein Geschmack zu entschlüsseln, in seine Bausteine zu zerlegen, ist komplex. Dementsprechend komplex ist es auch, Geschmack bzw. Aromen zu bauen. Kommt dazu, dass Aroma nicht gleich Aroma ist. Es gibt natürliche und künstliche Aromen. Für mich als Laien ist künstlich etwas ganz anderes als für den Fachmann Thomas Hefti. Künstlich und damit aus dem Bauch der Lebensmittelindustrie ist für mich alles, was nicht aus einer Banane oder aus einer Erdbeere quasi abgesogen wird. Für den Fachmann ist aber nur künstlich, wenn das Molekül, das den Geschmack ausmacht, nicht gleich aussieht, also nicht gleich beschaffen ist, wie das Molekül, das zum Beispiel im Apfel den fruchtigen Geschmack macht. Richtig künstlich, also als man in der Lebensmittelindustrie ein Aroma nachbaut, was in der Natur so gar nicht gibt, das gibt es nur sehr wenig, betont Thomas Hefti. Bekannt ist es davon ist das Vanillaroma, das absolut gar nichts zu tun hat mit dem Aroma von der Natur. Vanillaroma natürlich herzustellen, lohne sich nicht.
Also Vanillin aus den Schoten raus, das rechnet sich eigentlich nicht. Das wäre viel zu teuer, oder? Weil Schoten sind schon ein Kilo. Ja, hängt halt sehr vom Mehrpreis ab, aber irgendwie sage ich jetzt mal so vielleicht 30 bis 50 Franken das Kilo Schoten.
Das rechne sich nie und nimmer. Das Aroma wird extrem teuer und es gibt nie genug davon, denn enorm viele von unseren Lebensmitteln werden mit Vanillearoma angereichert. Die Vanilleschoten von der ganzen Welt würden aber gerade mal länger für den Bedarf von Deutschland decken. Darum wird das Vanillearoma eben künstlich nachgebaut.
Das ist das Ethylvanillin. Das ist zwar fast etwa gleich teuer zum Herstellen. Das Molekül ist auch sehr ähnlich, bis auf einen kleinen Unterschied. Aber der kleine Unterschied bewirkt, einerseits hat man das Molekül nie in der Natur gefunden. Das heisst eben, es ist ein künstliches Molekül. Und andererseits ist es vom Geschmack her etwa dreimal stärker als das normale Vanillin.
Weil es stärker ist, braucht es viel weniger. Und damit ist es viel billiger, als wenn man es mühsam aus den enormen teuren Vanillestängeln rauskratzen müsste. Billiger, das schlagende Argument. Der Aromatiker betont aber, dass nur der kleinste Teil der Aromen, die Givaudan produziert, wirklich ausschließlich aus dem Chemielabor kommt. 60% der Rohstoffe, die Givaudan verarbeitet, kommen aus der Natur. Und es sind die Lebensmittelindustrie, die immer mehr auf natürliche Aromen setzt. Der Begriff Natur ist hier allerdings weit gefasst. Auch Schimmelpilze und Bakterien sind natürlich. Es gibt auch Aromen, die aus Schimmelpilzen gewonnen werden. Es gibt aber auch Aromen, die so kompliziert sind, dass man sie schlicht nicht nachbauen kann. Kaffee zum Beispiel, der auch ein billiger Rohstoff ist. Und dann gibt es in der komplexen Verfahrenstechnik von der Aromaherstellung noch einen verhältnismäßig neuen Weg zum Aroma machen, nämlich der Mittelweg zwischen künstlich und natürlich. Der führt zur dritten Aromagruppe der sogenannten naturidentischen Aromen. Die wird von der Lebensmittelindustrie immer mehr nachgefragt, sagt der Aromatiker Thomas Hefti.
Wenn wir jetzt ein naturidentisches Aroma machen, dann schauen wir eben, was für Moleküle hat es da drin, entscheiden dann, welche sind die wichtigen, bauen die nach, aber eben mit nachgemachten Molekülen, das gleiche Molekül, das in der Erdbeere hat, aber nicht aus der Erdbeere rausgeholt, sondern chemisch hergestellt und setzen das wieder zusammen.
Dann ist es aber ja streng genommen wieder chemisch und nicht natürlich.
Ja, das ist dann eben naturidentisch. Dann sagen wir naturidentisch. Oder? Es ist identisch zu dem, wie die Natur vom Molekül her gesehen, ist aber eben synthetisch hergestellt.
Ein Molekül chemisch herstellen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie passiert das?
Also das Herstellen vom Molekül, das ist passiert wirklich in einer Chemiefabrik, oder? Wo man dann eine chemische Reaktion macht. Der Äpfel macht das mit einem biotechnologischen Weg. Oder? Er macht aus Buttersäure, die drin ist, und Ethylalkohol, wo drin ist, macht er Ethylbutyrat. Und das schmeckt dann fruchtig. Oder? Und das Naturidentische wird dann eben chemisch hergestellt und gibt dann das gleiche Molekül.
Bei den naturidentischen Aromen baut man also im Labor die Natur nach. Als der Thomas Hefti gerade das Erdbeere als Beispiel genommen hat, ist kein Zufall.
In diesen natürlichen Früchten hat es natürlich sehr wenig Aromastoff. Ich kann Ihnen sonst mal eins zeigen von Mango.
Jetzt machen wir den Kühlschrank auf, können Sie schnell beschreiben. Jetzt hat es da ganz viele Gläschen, also extrem viele. Können Sie zuerst noch sagen, was sind das für Gläschen jetzt? Dann kriegen Sie alle zugeschickt.
Ja, wir haben natürlich sehr viel Rohstoff, die wir verwenden. Und das ist auch sehr spezialisiert. Also vielleicht jetzt Beispiel Orangenöl. Da haben wir natürlich nicht einfach ein Orangenöl. Sondern da gibt es mal Orangenöl von verschiedenen Orangen, also von Valencia-Orangen, von Mid-Season, von Navel. Dann hat man verschiedene Gebiete, also von Brasilien, von Spanien, von Italien. Und dann hat man da auch noch verschiedene Stärken, Destillationen. Also insgesamt haben wir etwa 100 Orangenöl, die man verwendet. Also das ist halt dann schon sehr komplex.
Und jetzt haben wir da die zwei Döschen.
Ja, das sind jetzt so Aromafraktionen, sagt man denen, wie sie eben anfallen, wenn man Früchte aufkonzentriert. Oder? Dann gehen ja eigentlich die leichten Aromateile weg, verflüchtigen sich und zurück bleibt das Konzentrat, aber das Konzentrat hat keinen flüchtigen Anteil mehr. Also die eigentlichen Aromastoffe, die dampfen ab, die werden dann wieder aufgefangen und das Resultat haben wir jetzt hier, was da abdestilliert wird vom Mango. Und Sie können vielleicht mal daran schmecken. Schmeckt es nach Mango?
Extrem fein. Also ich fast noch ein bisschen nach Äpfel, aber in diesem Raum habe ich das Gefühl, es schmeckt sowieso. Jetzt gerade seit ich den Kühlschrank aufgemacht habe, schmeckt es da.
Also das Resultat dann von 200 Kilo Mango. Oder? Also wenn man es noch stärker möchte, dann braucht es einfach entsprechend noch mehr Früchte. Also es hat halt wirklich sehr wenig Aromastoffe in diesen Früchten. Um das rauszuholen, ist also recht schwierig.
Das Gläschen mit durchsichtigem Inhalt ist also viel wert. Weil ich mir alle Aromen wirklich aus der Natur gewinne, dann feiere ich das zu einer regelrechten Anbauschlacht, sagt Thomas Hefti. Für das schwerste Erdbeerenaroma braucht man eben 200 Kilo Erdbeere. Das lohnt sich nicht. Darum werden Aromen naturidentisch im Labor zusammengebaut. Das ist günstig und geschmacksintensiv. Und jetzt, wo man einen Eindruck hat, wie man Aroma herstellt und weiss, wie häufig sie in unserem modernen Essen vorkommen, stellt sich langsam aber sicher die Frage, was all diese Aromastoffe mit unserem Körper machen. Nichts nachweisbar Schlechtes, sagt verständlicherweise der Aromatiker von einem der weltgrössten Aromahersteller Givaudan. Und sowieso, die Unterscheidung natürlich ist gut, künstlich ist schlecht, die zähle ich für ihn so nicht.
Wir dürfen zum Beispiel kein Senföl einsetzen, weil das einfach giftig ist. Oder Kumarin kennt man vom Zimmetär. Für uns, wir müssen das ganz genau messen. Also wir können da nicht einfach nur Zimtöl verwenden, sondern wir müssen wissen, wie viel das drin ist. Oder Waldmeister ist etwas, dürfen wir nicht einsetzen, das ist krebserregend. Das sind auch alles Naturprodukte, wo als solche, ja, Natur ist ja gesund. Also diese Gleichung stimmt eben auch nicht ganz.
Als uns die Aromen, die in den Lebensmitteln stecken, nicht kaputt machen, dafür sorgen letztlich die strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Das ist abdeckt dann einerseits, dass all die Stoffe, die wir da brauchen, dass die natürlich toxikologisch abgeklärt sind und zugelassen sind. Und dann hat man noch eine zweite Sicherung eigentlich mit dem naturidentisch. Also es ist das gleiche Molekül, wie wir im Naturprodukt drin haben, also irgendwie im Äpfel oder im Erdbeere drinnen, aber es ist synthetisch hergestellt. Aber das Molekül ist dasselbe. Und mit dem hat man natürlich dann auch Gewähr, dass selbst irgendein Metabolismus, den man hat im Körper, also was das Molekül nachher im Körper macht, wird der gleiche sein, wie ob jetzt das Molekül vom Äpfel kommt oder ob das synthetisch hergestellt ist. Der ganze Ablauf wird gleich sein.
Hier mir dazu, als die Menge von Aromen, die die Lebensmittelindustrie zum Beispiel in einen Joghurt reinsetzt, verhältnismässig klein ist. Mit einer enorm grossen Wirkung, offenbar. Zum Schluss von meinem Besuch im Aromalabor wollte ich nämlich noch wissen, wie unsere Joghurt, Kaugummi, Fertigkuchen, Pizza und Suppentäten schmecken, wenn es die Aromaindustrie wie Givaudan nicht gibt.
Man kann sich das sogar eigentlich recht konkret vorstellen. Ich würde mir denken, es wäre etwa so, wie wenn sie eine sehr starke Verkältung haben. Oder? Dann nehmen sie nämlich auch bei den aromatisierten Sachen, können sie das Aroma nicht mehr wahrnehmen. Und man sieht dann, wie fad das Essen wird. Es fehlt einfach wirklich das Geruchs- und Geschmackserlebnis.
Wo wir uns mit Hilfe der Aromaindustrie offenbar daran gewöhnt haben. Eine effektive Industrie, die aber der allerkleinste Anteil unter den Zusatzstoffen ausmacht. Und die Liste der Zusatzstoffe ist lang, weil wir immer mehr essen, was schon vorbereitet ist. Das Stichwort dazu – Convenience Food. Als nächstes gehen wir zu einem Lebensmittelforscher von der ETH und zerlegen mit ihm zusammen einen Lyoner-Salat, zu schauen, für was die Zusatzstoffe genau gut sind und wie man sie zusammenbastelt. Nach UB40 mit Food for Thought.
Yeah.
SRF 3 Input.
Emulgatoren, Stabilisatoren, Farbstoff, Konservierungsstoff, Säure. Habt ihr schon mal überlegt, warum die Inschriften auf den Verpackungen von unserem Essen immer länger werden? Schon mal überlegt, was sich hinter diesen Zusatzstoffen verbirgt? Wir gehen zu einem Lebensmittelforscher von der ETH. Treffen der Peter Fischer. Ein offener, lebender Mann, der fasziniert ist von seiner Arbeit, das merkt man sofort. Er hat Physik studiert und arbeitet heute als Lebensmittelmaterialwissenschaftler. Vor uns auf dem Tisch liegt ein Haufen von Fertigprodukten. Aufpackgisch, Joghurt, Gutzeli, Wurstsalat, Früchteriegel. Bestandteil von einem Menü, wenn man nicht kochen will. Ein Fertigmenü mit dementsprechend viel Zusatzstoff drin. Nebendran liegt darum die lange E-Liste, wo all die 300 Zusatzstoffe, die zugelassen sind, in Europa aufgeführt sind. Wir schauen mit dem Lebensmittelwissenschaftler ein Produkt von näherem an.
Ich glaube, das Beste ist hier
Lionensalat. Es hat Lionen drin, dann hat es Speck drin, dann hat es Eis drin. Nitro, Pökelsalz, Konservierungsmittel, Säurungsmittel, Stabilisator, Gewürzextrakt, Traubenzucker, Gewürz, jodiertes Kochsalz, Antioxidantien. Und dann ganz viele Verdickungsmittel.
Okay. Stehen da irgendwelche Nummern? Oder
ja, dort stehen E262 und 275.
Da gucken wir doch mal in der Liste nach, was das ist. Das ist Natriumacetat, Kaliumacetat. Das sind Salze der Essigsäure. Also das Essigsäure, das ist das, was im Essig drin ist, was man also sowohl beim Salatdressing benutzt, als auch beim Kalken der Kaffeemaschine. Wenn Sie Essigsäure zu viel trinken oder beziehungsweise so trinken, wie es ist, ist das kein großes Vergnügen. In kleinen Mengen im Salat wunderbar. Diese Salze sind für die Konservierung.
Und der Stabilisator, das E452?
E452, schauen wir mal. Das wird wahrscheinlich Polyphosphate, wiederum aus den verschiedenen, aus Natrium, Kalium und so weiter zusammengesetzt. Da steht Komplexbild, ne? Die greifen in ihrer Struktur oder beziehungsweise mit dem, was sie chemisch machen, greifen die zum Beispiel, hier steht es, Proteine an, Eiweiße an, und lösen deren ursprüngliche Struktur auf. Das ist so, wie man Eiweiß kochen würde. Also wenn Eiweiße erhitzt werden, wenn man zum Beispiel auch Zitrone drüber träufelt, dann werden die denaturiert und sind sozusagen für unseren Körper besser aufzuschließen. Sie funktionieren zwar nicht mehr so, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Also ein gekochtes Ei, da wird nie wieder ein Huhn draus schlüpfen, aber für uns ist es als gekochtes Ei viel besser aufzunehmen, viel besser zu verarbeiten, also im Körper besser aufzunehmen. Und das sind eben Inhaltsstoffe, die das auch machen können und die bilden dann zudem auch noch vielleicht Netzwerke. Dieses denaturierte Protein zum Beispiel kann dann also ein Netzwerk bilden und das verdickt dann das Material.
Unterschiedliche Materialverdicker, Konservierungsstoff. Ohne all die E-Zusätze gibt es all das Essen, das vor uns auf dem Tisch liegt, nicht, sagt Peter Fischer.
Entweder weil es haltbar sein muss, weil es einen bestimmten Geschmack haben muss. Das ist auf jeden Fall etwas, was nicht mehr in Großmutters Küche gemacht werden kann, sondern wo man wirklich Technologie, Verfahrenstechnik, Materialwissenschaften braucht, um das in Form zu gießen, sodass das Produkt auch tatsächlich ankommt.
Welcher von diesen Zusatzstoffen ist jetzt der, der am meisten in unserer modernen Nahrung vorhanden ist? Kann man das einfach sagen oder nicht?
Verdickungsmaterialien und Stabilisatoren sicherlich die meisten, gefolgt vielleicht von Konservierungsstoffen, Aromen.
Warum braucht es denn Stabilisatoren so häufig?
Das sind Materialien, die Wasser binden. Und insofern, wenn ich ein Produkt habe, was also über längere Zeit stabil sein soll, also zum Beispiel, wo das Wasser eben nicht Synerese zeigen soll, wie wir zum Beispiel bei einem stichfesten Joghurt haben, dass da oben dann nach einer gewissen Zeit Wasser austritt, dann muss ich diese Materialien dazugeben. Das sind vielleicht so 1-2% maximal und die können dann Wasser binden und die halten das Wasser über längere Zeit. Deswegen werden die eben auch häufig eingesetzt. Und je, sagen wir mal, convenience-mäßig dieses Produkt wird, umso mehr muss ich eigentlich basteln und umso mehr muss ich an Zusatzstoffen reingeben, damit der Effekt jetzt Aussehen, Geschmack, Haltbarkeit auch erzeugt wird.
Gibt es denn noch Produkte, wo wirklich keine Zusatzstoffe drin sind? Gibt es das überhaupt noch?
Also das können Sie noch kaufen. Das gibt es in jedem Lebensmittelladen. Das ist Mehl, Butter, also wirklich diese Grundnahrungsmittel, die eigentlich auch unsere Großmutter schon verwendet hat. Grundsätzlich finden Sie im Lebensmittelladen, vielleicht außer wenn Sie in England unterwegs sind, wirklich noch alle Grundnahrungsstoffe unmodifiziert in den Regalen.
Stimmt mein Eindruck, dass die Grundnahrungsstoffe, die auch bei der Milch, die wird quasi die normale sogenannte Milch oder die die Großmutter halt noch gehört, die wird weniger und die Palette von den anderen wird grösser?
Eindeutig. Also es ist ein Verdrängungskampf. Die ursprünglichen Sachen, womit eigentlich auch der Detailhandel und auch der Hersteller kein Geld verdienen kann, wird immer weiter zurückgedrängt und es kommen immer mehr die komponierten Lebensmittel in den Vordergrund. Ich habe vorhin den Vergleich mit England gebracht. Dort ist es so, da gehen Sie in einen Lebensmittelladen rein, das besteht im Prinzip nur noch aus Kühlregalen. Und da sind all die halbfertig präparierten Mahlzeiten in wunderbaren Verpackungen ausgestellt. Und in England eine Schachtel Tee zu finden oder beziehungsweise auch ein Kilo Mehl oder Zucker. Also ich habe sehr lange gesucht, bis ich das gefunden habe. Es war hinten in der Ecke ein Regal, wo sozusagen die Grundnahrungsmittel zusammengefasst sind. Das ist also eindeutig der Trend, dass also einfache Lebensmittel verdrängt werden durch Kompositionen. In der Forschung, die wir hier machen, versuchen wir eigentlich mit Lebensmittelinhaltsstoffen, die natürlichen Ursprungs sind, also Pflanzenteile, Pflanzenbestandteile, die eigentlich besser zu verarbeiten oder besser einzusetzen. Das heißt also, dass man weniger davon braucht und dass man das Potenzial, was diese Inhaltsstoffe hat, eigentlich besser nutzen kann.
Denn, sagt der Peter Fischer von der Lebensmittelindustrie, würde immer mehr nachgefragt, als die Zusatzstoffe natürlich sind. Denn der Konsument möchte sich ja möglichst gesund und in seinen Augen darum möglichst natürlich ernähren. Darum versucht man, die chemischen Verbindungen, die es in der Natur schon gibt, möglichst optimal zu nutzen. Und er erklärt, wie man einen der häufigsten Zusatzstoffe aus der langen E-Liste herstellt, nämlich die Verdickungsmittel kennzeichnend auf den Packungen mit E400 und folgende.
In den allermeisten Fällen sind das vermahlene Samen von Pflanzen. Das kann zum Beispiel Johannisbrotkernmehl sein oder Gurkernmehl. Das sind Pflanzen, die einerseits im Mittelmeerraum wachsen an Bäumen. Materialien, die können sehr gut Wasser aufnehmen und die werden, wie gesagt, vermahlen und dann zu 2% in Lebensmittel reingegeben, um dieses Wasser zu binden. Da können wir nicht viel dran machen. Also wir können es vermahlen, wir können es besser vermahlen, wir können es schlechter vermahlen. Wir können mehr dazugeben in das Lebensmittel oder weniger hinzugeben, aber wir haben keinen Einfluss auf die Chemie oder beziehungsweise auf die molekulare Struktur. Und wir können es auch nicht synthetisieren. Also die Synthese ist auf pflanzlicher Ebene und so komplex, dass wir sie nicht verstehen und deswegen auch nicht nachbauen können.
Ist denn der Großteil von diesen E's, die wir hier haben, die kommen die aus der Natur, wie jetzt die Soma, die Sie beschrieben haben, die man dann zermahlen? Wie groß ist der Anteil von diesen Zusatzstoffen, die quasi wirklich im Labor ausgeschafft werden und wie groß der, der aus der Natur kommt?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich die Liste nicht auswendig kenne. Es ist so, dass sehr viele von den Inhaltsstoffen, die vielleicht auch sehr chemisch daherkommen, in Pflanzen oder beziehungsweise in tierischen Produkten drin sind. Man hat vielleicht den Fehler gemacht, dort den chemischen Namen hinzuschreiben. Für jedes Molekül, was es gibt, kann man einen chemischen Namen erfinden oder beziehungsweise gibt es einen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Benzoesäure nimmt, das ist in Himbeeren drin oder in Blaubeeren. Und wenn ich das aber nur im chemischen Namen hinschreibe, dann denkt sich jeder um Himmels Willen, das klingt wie Benzin, das ist gefährlich. Das ist, glaube ich, auch eine der großen Probleme von der E-Liste, dass wenn da halt ein langer chemischer Name steht, sind die Leute abgeschreckt oder ist man als Konsument abgeschreckt und sagt, um Himmels Willen, da ist Chemie drin.
Wenn es heißen würde, Inhaltsstoff von einer Blaubeere, dann würde das wirklich meinen, dass der Inhaltsstoff von einer Blaubeere dort in dem Joghurt oder wo auch immer drinnen ist und nicht der Nachbaute.
Das ist ein Problem, wo, glaube ich, sehr drüber gestritten wird. Wie formuliert man etwas so, dass es eindeutig ist? Aber meistens eben nicht eindeutig für den Kunden, der es kauft, sondern eindeutig für die Leute, die es herstellen. Da kommen wir letztlich zu diesen Formulierungen wie naturidentische Aromastoffe zum Beispiel. Es sind andere Gremien und da herrschen auch andere Gesetze, solche Dinge dann eben so auszuformulieren, dass es so klingt, als wäre es Natur, aber letztlich hat dieses Molekül dann zum Beispiel seinen hat nicht in der Blaubeere gelebt, sondern im Glaskolben.
Aber Sie sagen trotzdem, dass eigentlich wieder ein Großteil von diesen Zusatzstoffen, die von uns sehr chemisch tönen, also die Moleküle, die kommen tatsächlich aus der Natur. Gibt es denn einen Zusatzstoff, der jetzt wirklich chemisch ist, der künstlich ist, wo es nicht gibt in der Natur, also wo wirklich einfach aus anderen Gründen beigefügt wird?
Also das gibt es auch. Gerade bei Süßmitteln oder Süßungsmitteln sind sehr viele dabei, die wirklich aus der Reagenz kommen, aus dem chemischen Prozess herkommen und die keine Gegenparts in der Natur haben. Da war die Idee, Süße zum Beispiel zu suggerieren, ohne den Zucker zu haben, der natürlich Kalorien beinhaltet und insofern kalorienreduzierte Produkte anzubieten. Das ist viel in Softdrinks oder beziehungsweise im Kaffeesüßer oder solche Sachen. Das kommt aus dem Chemielabor. Da hat die Natur nie was zu beigetragen.
Interessant ist, dass es auf der langen Liste hinter den Zusatzstoffen, die aus dem Labor kommen, Mengen angegeben hat. Zum Beispiel E951, das findet man in Softdrinks und Kaugummi und dort heisst es dahinter 40 Milligramm pro Kilo Körpergewicht und Tag. Warum das dort steht, erklärt Peter Fischer.
Mit den künstlichen Zuckerzusatzstoffen kann der Körper eben nichts anfangen. Und deswegen sind also auch in diesen E-Listen häufig, also gerade bei solchen Stoffen, Maximalwerte angegeben, die drin sein dürfen, weil man eben sich doch nicht so ganz sicher ist, ob, wenn zu viel drin ist, es vielleicht doch nicht schädlich ist. Aber da muss man auch ganz klar sagen, das gilt für die vielen Inhaltsstoffe, die natürlich sind, auch. Also zu viel ist zu viel. Das ist für beide, sowohl künstlich als auch eben natürlichen Bestandteilen, ist es der Fall.
Zu viel ist zu viel, sagt Peter Fischer und erinnert an den mittelalterlichen Arzt Paracelsus, der gesagt hat, dass es die Dosis ist, die macht, dass etwas nicht giftig ist. Vor uns auf dem Tisch liegt das, was man in unseren Läden in allen Variationen findet. Früchteriegel, Aufpackgisch, Fleischsalat.
Die ganzen Sachen, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben, die werden mich, wenn ich die esse, werden mich nicht umbringen. Also das ganz bestimmt nicht. Dafür sind eben solche Listen wie die E-Listen da. Es sind entsprechende kantonale Behörden, Bundesbehörden, EU-Behörden da, dass Dinge wirklich abgeklärt sind, dass das unbedenklich ist.
Wenn Sie jetzt das sehen, Stabilisator E450, Antioxidationsmittel E303 und E331, Maisstärke, Magermilchpulver, Molkenpulver, Maisstärke nochmal. Aus welchem Grund auch immer. Verdickungsmittel, da haben wir das Johanniskornmehl, das steht jetzt da wirklich so ausformuliert drauf. Sie können sich etwas vorstellen unter all diesen Sachen. Graust Sie das manchmal?
Was mich eigentlich graust, ist diese Komposition von all diesem hier. Das sind sozusagen wilde Gemische von Inhaltsstoffen, die bestimmten Zweck haben, etwas zu stabilisieren, Geschmack zu bringen, eine Kruste beim Mikrowellenkochen herzustellen. Und das bräuchte es eigentlich nicht, wenn ich selber kochen würde. Und das ist, ich denke, den Preis, den wir letztlich dafür zahlen, wenn wir Convenience haben wollen, wenn wir das Produkt in 5 Minuten aus der Mikrowelle rausnehmen möchten und eben auch eine ständige Verfügbarkeit verlangen.
Also es ist eher das, was sich stört, dass man meint, immer alles sofort müssen können, sich zuzufügen.
Was mir Sorge macht, ist der Verlust des Einzelnen, des Konsumenten, den Wert eines Lebensmittels zu schätzen und den Sinn des Lebensmittels über die reine Zuführung von Kalorien hinaus, dass eben dieser Link verloren geht. Wenn ich diese kleinen Quiche zu eben der doppelten Menge, als ich sie eigentlich bräuchte, vom Fernseher runterschlinge, dann ist früher oder später Übergewicht angesagt. Früher oder später kommen dann eben all die möglichen gesundheitlichen Aspekte, die damit verbunden sind, auf den Tisch. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, das grundlegendere Problem bei den Convenience Food, bei diesen komponierten Lebensmitteln, dass sie einfach zu schnell verfügbar sind, dass ich nicht mehr gezwungen bin, mich mit dem Lebensmittel auseinanderzusetzen und insofern sehr sorglos damit umgehe.
Sei der Lebensmittelwissenschaftler Peter Fischer von der ETH. Er selber sei ein Genießer, der gerne kocht. Es seien nicht all die Zusatzstoffe, die wir jeden Tag in uns reinstopfen, die bedenklich seien. Sondern, dass wir, weil unser Essen immer industrieller wird, immer weniger einen gesunden Bezug zum Essen haben. Der Konsument muss mehr Eigenverantwortung übernehmen, wenn es ums Essen geht. Das sagt die Lebensmittelwissenschaftlerin, die wir im letzten Teil dieser Sendung kennenlernen. Und sie sagt auch, was es bekannt ist, als gewisse Leute Kopfweh kriegen von gewissen Zusatzstoffen. Mehr dazu nach Hot Cooking von G-Love. Kochen, das tun wir immer weniger selber. Dafür essen wir immer mehr vorgekochtes Essen. Praktisch ist das. Darum nennt man das Essen auch Convenience Food. Der Nebeneffekt von all dem Aufschnitt, Fertigsalat, Fertigpizza, Fertiggemüse sind die vielen Zusatzstoffe, die dafür sorgen, dass das fertig Zubereitete nicht anläuft, als es haltbar ist. Die Zutatenliste von unserer modernen Nahrung wird darum immer länger wegen all diesen Zusatzstoffen. Ihr findet sie auf der Packung. Angeschrieben mit E, also zum Beispiel E120, das wäre dann ein Farbstoff. Wie die E's auf unseren Körper wirken und ob die Liste der Zusatzstoffe immer länger wird, unser Essen in 50 Jahren nur noch aus dem Labor kommt, das finden wir im letzten Teil dieser Sendung heraus. Die Ernährungswissenschaftlerin Stefanie Baumgartner ist Chemikerin und kennt sich genau aus mit den Zusatzstoffen, die in unserem Essen drin sind. Eine warme Frau, die viel lacht, Guzzeli bietet sie mir an. Allerdings solche ohne Zusatzstoff drin. Das gibt's, sagt sie. Man muss halt genau die Packungsbeilage studieren. Sagt im gleichen Atemzug, als sie selber dafür aber auch nicht immer Zeit hat. Und verwünscht sie eine Packung mit Zusatzstoff drin, dann sei das auch nicht ein Weltuntergang.
Man muss wirklich jedes Einzelne quasi anschauen, beziehungsweise Gruppen. Und es gibt derige, die sicher mehr Probleme können auslösen können. Das wissen viele Leute, dass sie auf geschwefelte Sachen mit Kopfweh reagieren. Das ist anerkannt, das ist eigentlich gar keine Frage und trotzdem tut man schwefeln. Von dort her muss man jeden Stoff einzeln nachschauen. Kann man auch heute über das Internet, man hat so viele Informationen. Und sonst ist halt doch eine von den Empfehlungen, bei den Bioprodukten wird sehr viel strenger darauf geachtet, was man drin tut. Man kann einmal so ein bisschen mehr aus dem Weg gehen, wenn man Bio wählt.
Die Zusatzstoffe, die Sie gesagt haben, die jetzt aber trotzdem Kopfweh haben, das heisst, es ist wirklich so, dass gewisse von diesen Zusatzstoffen, die haben Wirkungen auf unseren Körper.
Die Zusatzstoffe, die müssen in dem Sinn Wirkungen können auslösen, weil für das braucht man sie. Man tut ja nicht einfach irgendetwas drin, oder? Und dann gibt es Einzelne, da weiss man genau. Es gibt Leute, die reagieren mit Kopfweh.
Das ist ein Phrenomen, das Schwefeln.
Ja, ich muss erst nachschauen. Ich habe mir das hier parat gelegt, eine lange Liste, weil das sind, wie Sie gesagt haben, sehr viel Stoff. E220 und folgende. Also E220 und dann gibt es noch mehr, 21, 22, einfach Salz von der Schwefelsäure.
Es gibt ja noch andere umstritten, nicht das Glucomat, oder ist es mittlerweile wieder vorbei? Oder gibt es dann so wieder öffentliche Diskurse, die sich einschießt auf eine E und dann kommt eine Studie raus, die das quasi stützt und dann kommt eine andere Studie, die das in Abrede stellt und dann tut man sich auf einen weiteren Zusatzstoff quasi fixieren, bis dann der vielleicht gar verschwindet. Wie sieht es dort aus?
Also das ist ja der berühmte Geschmacksverstärker, Glutamat oder Salz von der Glutaminsäure. C620 und auch wieder folgende. Ja, man weiss es gibt Leute, die bei höheren, grösseren Mengen einfach mit Kopfweh reagieren. Aber generell gilt er als unbedenklich. Also in normalen, kleinen Mengen, so wie wir das jetzt bei uns, in unserer Kultur verwenden, ist das kein Problem. Aber es gibt Kulturen, die sehr, sehr viel mehr von dieser Glutaminsäure brauchen. Und ja, wenn dann jemand von uns eben so isst, man sagt dann auch, ja, China Restaurant Syndrom, wobei ich muss sagen, es gibt auch eine Küche ohne Glutamin. Also es ist ein bisschen falsch, immer zu sagen, es sei ein kleiner Restaurant. Es ist einfach dann halt ein bisschen zu viel Glutamin.
Wenn man es schlecht verträgt. Es gibt also Leute, die auf die Zusatzstoffe reagieren, wie andere auf Pollen reagieren. Für die Menschen können die Zusatzstoffe ganz schön unangenehm sein. Ganz unproblematisch sind sie also offenbar nicht. Kommt dazu, als es mir scheint, dass es recht schwierig ist, die angegebene Menge, die pro Körpergewicht zulässig ist, einzuhalten. Man rechnet ja nicht ständig zusammen, wie viel von welchem E-Wert man jetzt schon intus hat. Oder sind die Mengenangaben am Ende so hoch, dass man gar nicht an die Obergrenze kommt?
Es gibt durchaus Zusatzstoffe, wo man sagt, man kann an den sogenannten ADI-Wert, akzeptierte Tagesdosis, herkommen. Und vor allem bei den Süßstoffen, meinte ich, sei es der eine, wo man wirklich einfach zu hoch kann kommen. Aber jetzt muss man auch noch bedenken, dass der ADI-Wert enorme Sicherheitszuschläge hat. Also da ist, wenn man den ADI mal erreicht, zwei Tage lang, dann ist man noch lange nicht in irgendeinem Bereich, wo es einem könnte schaden. Und die anderen Empfindlichkeiten, wie jetzt bei Glutamat, das ist einfach individuell. Oder bei geschwefeltem Wein, Weisswein, das muss man einfach ausprobieren. Man kennt sich ja mit der Zeit und weiss dann, was man verträgt.
Der Ernährungswissenschaftler appelliert also an die mündigen Konsumenten, die das essen, was ihnen gut tut. Sie selber kaufen Bio ein. Und wenn es schnell muss gehen, dann gibt es eine Familienfertigpizza. Ohne schlechtes Gewissen, ohne Angst und voll Vertrauen in unsere Lebensmittelkontrolleure.
Ich bin immer sehr beeindruckt, wie die Vollzugsbehörden halt die Kontrolle machen. Natürlich stichprobenartig, aber sie wissen, wo die Probleme sind und sie gehen ja dann auch sehr genau suchen.
Und in Sachen Zusatzstoff gibt es offenbar wenig bis nichts zu beanstanden. Das zeigt auch der Jahresbericht vom Basler Kantonslabor vom letzten Jahr. Ganz anders hat das aber früher ausgesehen, wenn es dann Kontrollen gegeben hat, sagt Stefanie Baumgartner. Wer denkt, früher hat man sowieso viel gesünder gegessen, der täuscht sich.
Was einfach auch viel passiert ist, ist Strecken. Also unzulässige Zutaten rein tun, für mehr Volumen herzubringen und Leute zu bringen. Also wenn ich Sägemehl in ein Brot rein tue oder ein Mineralöl in ein Pflanzenöl zum Strecken, dann meine ich das unzulässig. Zutaten, die nicht geeignet sind für die Ernährung.
Weil sie ganz nachweisbar Schaden anrichten. Wie zum Beispiel die giftigen Lebensmittelfarben. Mit dem sogenannten Buttergel hat man in der Schweiz bis in die 40er Jahre die Margarine, also die Butter von den Armen, gel gefärbt, dass sie eben aussieht wie Butter. Nur Buttergel ist krebserregend. Bis in die 50er Jahre sind immer wieder giftige Stoffe in die Lebensmittel eingeführt worden. Zum haltbar machen, zum appetitlicher machen. Undenkbar ist das heute.
Die Entwicklung geht ja immer, läuft, weil etwas nicht gut ist. Oder? Und dann probiert man das zu verbessern und dann merkt man wieder, aber das, was wir jetzt haben, könnte man noch besser machen und man entwickelt es weiter und weiter und weiter. Und wenn jetzt alle die Leute vor mir in der Kette einen guten Entscheid getroffen haben, dann ist es eigentlich jedes Mal ein bisschen besser geworden, oder? Und sicher haben sie auch manchmal einen Entscheid getroffen, wo wir heute rückblickend sagen, das war vielleicht nicht die beste Idee gewesen, oder? Man hat vielleicht da quasi Nebenwirkungen ausgelöst. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass wir die besseren Produkte haben heute.
Und dass wir aus einer riesigen Produktpalette können auswählen können. Bioprodukte, Produkte ganz ohne Zusatzstoff, billige Produkte, wo viel Lebensmitteltechnik drinsteckt und Fertigmahlzeiten, die notgedrungen auch viel Zusatzstoff, also Lebensmitteltechnik drin haben. Werfen wir zum Schluss von dieser Sendung noch einen Blick in die Zukunft, wo hingeht die Reise. Ganz klar in Richtung noch mehr vorgefertigtes Essen, sagt die Chemikerin Stefanie Baumgartner. Weil unsere Bevölkerung weiter wächst, viele von uns lange Strecken reisen zum Arbeiten und keine Zeit zum Kochen finden.
Ist noch schwierig, ich bin nicht in der Ökonomie daheim, ich kann das nicht wirklich genau sagen. Aber wenn wir den Wohlstand halten, richtig hochqualitative Convenience, wenn wir dann nicht können halten, billige Convenience.
Billige Convenience, das heisst solche, die billig ist in der Herstellung, wo keine Bioprodukte verwendet werden, wo verhältnismäßig wenig Labor drinsteckt, wo dann im Müsli eben keine wirklichen Früchte, sondern vor allem Aromastoffe drin sind. Weil, das haben wir ja im ersten Teil dieser Sendung im Aromalabor gelernt, Früchte haben extrem wenig Aroma. Viel billiger sind da Aromastoffe. Aber auch wenn es in den Läden der Zukunft mehr Kühlregale, mehr Fertigprodukte würde haben, die lange Liste der Zusatzstoffe, die wird nicht mehr länger. Davon ist der Lebensmitteltechniker Peter Fischer überzeugt.
Weil zum einen hat man die Sache eigentlich letztlich ausgereizt. Also die Sachen, die drin sind, die man in der Natur findet, die man verwenden kann, letztlich zu großem Bestandteil bekannt sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch von der Legislative her Interesse, diese Liste nicht unendlich lang machen zu wollen, weil man die Befürchtung hat, dass mit immer ausgefuchsteren Inhaltsstoffen letztlich das Lebensmittel auch in Richtung Pharmazie gedrückt wird oder beziehungsweise man medizinische Benefits von Lebensmitteln postulieren kann als Hersteller. Und das ist etwas, wo natürlich eine vollkommen andere Gesetzgebung zu spielen kommt und deswegen man eigentlich diesen schwimmenden Übergang, der also ungefähr vor 10, 15 Jahren angefangen hat, eigentlich jetzt wieder zurückdrängen möchte. Dass man also nicht mehr sagen kann als Lebensmittelhersteller, dass ich sozusagen auch hier unterschwellig noch ein medizinisches Produkt verkaufen.
Tag, wo die Werbung verspricht, dass man mit dem richtigen Joghurt seine Darmflora wieder in Ordnung bringen kann, sind also erzählt. Es laufen Bestrebungen in der EU, dass die Lebensmittelindustrie nicht mehr darf mit dem medizinischen Nutzen von Lebensmitteln werben. Man wird in Zukunft also immer noch in die Apotheke und nicht ins Lebensmittelgeschäft gehen, wenn man sich nicht gut fühlt. Einen Weg, die Lebensmitteltechnik wird auch mit diesen Zusätzen, die es schon gibt, weiter tüfteln. Die Palette von vorgekochtem weiter wachsen. Auch wenn das seinen Arbeitsplatz garantiert, beobachtet Peter Fischer die Entwicklung skeptisch. Eine Entwicklung, die uns letztlich abhängig macht von der Lebensmittelindustrie und dazu führt, dass das, was wir konsumieren, immer weniger einen Zusammenhang hat zum ursprünglichen Produkt. Amerika sei zu einem grossen Teil schon dort angekommen. Und wir schauen zum Schluss noch miteinander den Beipackzettel von einem fettfreien Joghurt an.
Offensichtlich ist das also fast schon eine allergische Reaktion von einem amerikanischen Konsumenten, wenn da draufsteht, es ist Fett. Und insofern möchte man Joghurt verkaufen, aber die Textur von einem stichfesten Joghurt, wo ich dann normale Milch für brauche, wo natürlich dann auch entsprechend Fett drin ist, das kann ich mit fettreduzierten Inhaltsstoffen eben nicht mehr machen. Und dann kommen unsere Verdickungsmaterialien ins Spiel, also die Wasserbindner. Dann gibt es ein Biopolymer da drin, das heißt Kappa-Carrageen, das ist ein langer Name, kommt aus Algen, aus Braunalgen wird das extrahiert. Das geliert, das ist so ähnlich wie Gelatine und das stabilisiert eben auch das Wasser. Viele Stärken, modifizierte Stärken, sehr billig übrigens.
Um aus Wassermilch ohne Fett Joghurt zu machen, muss man also eine kleine Chemiefabrik beifügen. Man braucht zum Beispiel Algen, Rohstoffe, die weit weg sind von der Milch. Kommt das Joghurt, der eigentlich gar kein Mischement, gar billiger?
Ich denke schon. Ich habe die Kalkulation nicht gemacht. Ich kann es nicht sagen. Es ist so, dass diese modifizierten Stärken oder beziehungsweise Stärkeprodukte, die werden aus Mais, aus Kartoffeln etc. gewonnen. Das ist ein Produkt, was also ein paar Cent das Kilo kostet oder beziehungsweise wirklich sehr billig ist. Das heißt, da hat man auch die Möglichkeit, an der Preisschraube zu drehen, ganz bestimmt. Dann braucht es vielleicht 2 oder 3 Generationen oder vielleicht nicht mal, vielleicht nur 5 oder 10 Jahre. Und schon ist jeder daran konditioniert, eben mit diesen Sachen wie Gua und Johannesbrotkernmehl stabilisierten Joghurts zu essen. Und keiner weiß mehr, wie eigentlich ein richtiges Joghurt schmeckt.
Ist das schlimm?
Ich denke schon. Also was dann so an uns herangetragen wird, ist, dass es immer weniger Leute gibt, die eigentlich mit den ursprünglichen Inhaltsstoffen des Lebensmittels was anfangen können. Also sprich, wirklich kochen können. Und letztlich dann auch beurteilen können, ob ein Lebensmittel gut oder schlecht ist. Und wenn man nach Norden über die Grenze schaut, die ganzen Lebensmittelskandale, die also in Deutschland oder auch in der EU ab und zu mal wieder auftauchen, liegen, glaube ich, letztlich daran, dass die Leute nicht mehr beurteilen können, wie ein Lebensmittel aussieht und wann es schlecht ist. Und nicht mehr beurteilen können, weil sie eben das Original mal gesehen haben, ob es noch essbar ist oder nicht. Oder respektive, ob es ein gutes Lebensmittel ist oder nicht. Und insofern wäre es eigentlich schon schade, wenn in 20 Jahren kein Mensch mehr wüsste, wie ein Originaljoghurt aussieht oder respektive, wie man Pasta macht oder beziehungsweise wie man Teig macht und Brot backt und solche Sachen.
Vorgefertigtes Essen ist bequem, birgt aber die Gefahr, dass wir uns immer mehr an der Nase herumführen, meint der Peter Fischer. Eine Gefahr, die wir aber bei einer breiten Produktpalette, wie wir sie haben, als mündiger Konsument eigentlich könnte umgehen.
Der S3 Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.